Heinrich Böll. Vor 25 Jahren starb der Literaturnobelpreisträger und bedeutendste deutsche Schriftsteller der Nachkriegszeit, genau am 16. Juli 1985. René Böll, sein Sohn, ist jetzt bei uns im Studio. Schönen guten Tag, Herr Böll.
Guten Tag.
25 Jahre, wie die Welt sich seitdem doch verändert hat. Es gibt die Rheinische Republik nicht mehr, in der und über die Ihr Vater viel geschrieben hat. Die Sowjetunion, die er oft besuchte, existiert nicht mehr. Und die politischen Kämpfe, er engagierte sich damals in der Friedensbewegung, gibt es so auch nicht mehr. Denken Sie manchmal daran, wie Ihr Vater die Welt heute sehen und kommentieren würde?
Eigentlich sehr wenig. Ich finde wichtiger, man muss das selber wissen. Viele Leute benutzen ihn ja wie eine Art Matrize oder meinen, man könnte mit seinem Denken heute die Welt erklären. Es gibt sicher sehr, sehr interessante und wichtige Sachen, die er gesagt hat, die heute gültig sind. Ich finde, jeder sollte selber nachdenken. Was für meinen Vater vollkommen unvorstellbar war, war das Ende des Ostblocks. Ich glaube, das hat wirklich niemand erwartet. Und das hätte ihn sicher gefreut, das kann man ganz klar sagen.
Aber einmischen würde er sich sicher heute doch auch.
Er würde sich sicher heute einmischen, gerade angesichts dieser ganzen Bankenkrise, was ja doch ein unglaublicher Skandal in meinen Augen ist. Und auch angesichts vieler anderer Sachen. Wie er da reagieren würde, wie er sich genau äußert, das kann niemand sagen.
Ihr Vater hat viel über die Rheinische Republik geschrieben, über die Nachkriegszeit, über das katholische Bürgertum, zum Beispiel in dem Roman Ansichten eines Clowns oder auch ganz wichtig über die Hetze der Bild-Zeitung gegen die 68er im Zusammenhang mit dem Terrorismus, zum Beispiel in dem Buch Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Das sind alles Konflikte und Milieus, die es heute so nicht mehr gibt. Nun könnte man kritisch fragen, was macht Heinrich Bölls Roman und Literatur trotzdem aktuell?
Ja, da würde ich erstmal widersprechen. Also es gibt die Konflikte mit der Bild-Zeitung, gibt es heute noch genauso. Die ist nicht besser geworden, nicht wesentlich besser. Es gibt immer noch viele Opfer der Bild-Zeitung. Und auch würde ich, Katharina Blum hat gar nichts mit Terrorismus zu tun. Das ist ein großer Irrtum, der leider oft vorkommt. Er hat natürlich mit der Bild-Zeitung zu tun oder mit der Presse insgesamt.
Sondern?
Es ist eine Liebesgeschichte und die Verfolgung durch die Presse. Angesichts eines Menschen, der als Krimineller, der eben auch Krimineller ist im Buch. Das ist ja kein Geheimnis. Aber die Form, wie die Presse vorgeht oder damals vorgegangen ist, die ist ja heute nicht viel anders.
Nehmen wir nochmal die Springer-Presse. Ihr Vater war ein politischer Mensch. Er wurde deswegen offen und aggressiv angegriffen und diskriminiert. Heute ist er überall der große gefeierte Literatur-Nobelpreisträger. Stört Sie das manchmal, dass vergessen wird, wie viele Menschen, wie besonders die Springer-Presse ihren Vater damals so aggressiv attackiert hat?
Das ist natürlich in der Familie überhaupt nicht vergessen, auch bei vielen Freunden und Bekannten nicht. Ich finde es aber gut, es wird auch Zeit, dass mein Vater mehr als Literat wahrgenommen wird. Das ist meiner Ansicht nach sehr lange und zu stark in den Hintergrund getreten, gerade in den 70er, 80er Jahren. Er war Schriftsteller, das war sein Beruf und seine Berufung und seine Liebe auch. Politischer Mensch war er auch, aber für mich in zweiter Linie.
Diese Verfolgung, wie sehr hat ihn das damals getroffen? Ging das so weit, dass es ihn sogar krank machte?
Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass er deswegen früher gestorben ist. Das ist für mich keine Frage, das kann man jetzt nicht medizinisch beweisen, aber es ist für mich ganz eindeutig. Das Schlimmste für ihn war ja, dass in die Verfolgung die ganze Familie einbezogen wurde. Das war für meinen Vater wirklich sehr, sehr belastend.
Wie haben Sie diese Angriffe auch in der Familie gemerkt?
Wir hatten insgesamt 5 Hausdurchsuchungen bei uns, bei meinen Brüdern. Die schlimmste oder, soweit man das sagen kann, schlimmste war damals 77 bei mir und meiner Familie. Meine Frau war schwanger. Dann stehen plötzlich 40 Polizisten um den Häuserblock rum mit Maschinenpistolen und so. Das ist schon nicht sehr angenehm. Das ging damals so weit, dass wir aus dieser Wohnung ausziehen mussten. Da konnte man nicht mehr wohnen.
Das ist eine Atmosphäre, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Das kann man sich nicht mehr vorstellen, nein.
Als Ihr Vater dann aber vor 25 Jahren starb, dann kam viel Prominenz, viele Politiker, auch Bundespräsident Weizsäcker kam zu seiner Beerdigung. Hat Sie das auch ein bisschen getröstet, dass Ihr Vater nach all den Anfeindungen damals so weite Anerkennung bekommen hat?
Er hatte ja auch in den 70er Jahren sehr viel Anerkennung. Es gab sehr viele Freunde, die ihm zur Seite standen, sehr viele Politiker, sehr viele Prominente, die auch Anzeigen geschaltet haben für ihn. Für ihn und Kollegen. Er war ja nicht allein, es waren ja viele Leute. Es war schon gut, dass Weizsäcker damals zur Beerdigung da war. Aber der frühere Bundespräsident, das war, wann war das, 1973, der hat ihn nach einer Hausdurchsuchung besucht zu Hause. Das war natürlich damals noch besser, sagen wir mal, noch wichtiger.
Die Beerdigung vor 25 Jahren war ein großes öffentliches Ereignis. Sie selbst waren Sargträger. Wie war das für Sie? Eine Beerdigung ist doch ein intimes Ereignis auch.
Wir haben versucht, das intim zu halten. Es war leider mit der Stadt Bornheim, das sage ich jetzt, also nicht zu machen. Sie haben gesagt, sollen wir den Friedhof absperren? Da sage ich, ja, warum nicht? Das ging, das wollten sie nicht tun. Wir wollten das gerne privat halten, so weit wie möglich, mit Freunden, Verwandten, Bekannten. Ich fand das, das war für uns als Familie an der Grenze des Zumutbaren. Wie die Presse direkt am Grab stand und so, das war schon, ich meine, heute ist das normal. Das war vor 25 Jahren noch nicht so normal. Heute ist das ja üblich, fast.
Und wie konnten Sie damit umgehen? Ihr Vater, er war nicht alt, als er starb. Das muss ein Schock gewesen sein. Und dann noch diese Öffentlichkeit, plötzlich all die Scheinwerfer.
Das war schon sehr, sehr schwierig für uns. Ich meine, es war ja mein Vater, es war ja nicht, für mich war es nicht die öffentliche Person. Ich meine, es haben Leute mir gesagt, das ist ein historischer Moment. Da habe ich gesagt, entschuldige, das ist mein Vater. Für mich ist das kein historischer Moment. Für die Familie natürlich. Aber das andere interessiert uns nicht. Aber die Reaktionen waren dann doch sehr, sehr erfreulich, muss man sagen, weltweit. Es kamen sehr, sehr viele Briefe von Freunden, Bekannten, auch vollkommen Unbekannten. Wen ich am anrührendsten fand, war ein Brief aus dem türkischen Gefängnis, wo ein Schriftsteller, den Namen weiß ich jetzt leider nicht, spontan eine Lesung veranstaltet hat. Solche Sachen kamen eben auch. Und es kamen sehr miese Berichte in der Zeitung, das muss man auch sagen.
Auch noch nach dem Tod?
Auch nach dem Tod, bis heute.
Also das spürt man, dass da die Aggressivität in der Presse geblieben ist, auch in der Springer-Presse, muss man deutlich sagen.
Zum Teil von Springer, es gibt aber auch Springer-Leute, die dagegen sind. Also es ist ein sehr diffiziles Bild. Aber es gibt immer noch diese alten Klischees, Terrorismusfreund, Linker und so weiter.
Ihr Vater hatte auch ein äußerst kritisches Verhältnis zum rheinischen Katholizismus, aber er ist dann von einem Priester, soviel ich weiß, katholisch beerdigt worden. Es wurde später sogar kolportiert, er sei vor seinem Tod wieder der katholischen Kirche beigetreten. Das stimmt aber nicht.
Das stimmt überhaupt nicht. Das ist für uns eine sehr unangenehme Geschichte gewesen bis heute, weil ich werde oft darauf angesprochen, deswegen stelle ich das auch gerne richtig. Er ist alleine gestorben, leider muss ich sagen. Meine Mutter war gerade aus dem Zimmer gegangen, ich war auch nicht da. Wir wussten, dass er schwer krank ist, aber nicht, dass er so krank ist oder dass er sterben würde. Er ist also alleine gestorben und der Priester, der das behauptet hat, kam nach dem Tod und hat gesagt, er hätte bei meinem Vater Zeichen der Umkehr gesehen. Beim sterbenden Freund, muss man sich vorstellen, er war einfach beim Tod nicht dabei. Mehr kann man dazu nicht sagen. Aber und dass diese Erklärung dieses Priesters ist wohl mit dem Erzbistum abgestimmt worden. Mhm. Das habe ich auch nachher erfahren. Aber nicht mit der Familie natürlich.
Aber erst nach dem katholischen Ritus von einem Priester beerdigt worden.
Das ist richtig.
Wäre das in seinem Sinne gewesen?
Er war ein gläubiger Christ, soweit ich das beurteilen kann. Ich finde, diese Sachen hat er immer sehr privat behandelt. Es gibt Leute, die sich dazu öffentlich äußern, aus dem Bekanntenkreis. Ich finde das sehr unangenehm, weil für meinen Vater war Religion eine Privatsache. Ich denke, dass es in seinem Sinne war. Wir haben das auch bewusst gemacht. Ich bin kein Katholik, fand aber klar, mein Vater wäre wahrscheinlich gerne so beerdigt worden. Deswegen haben wir das auch so gemacht.
Religion war für ihn eine Privatsache. Trotzdem steht seine Literatur, es ist einmal gesagt worden, für eine franziskanische Utopie, also für ein Urchristentum vielleicht.
Könnte man so sehen. Das denke ich schon.
Bis hierhin, Dankeschön, René Böll. Mit dem Sohn von Heinrich Böll sprechen wir gleich über den Nachlass seines Vaters. 22 Umzugskartons, Briefe, schriftliche Zeugnisse, tausende Fotos und vieles mehr übergaben die Erben von Heinrich Böll an das historische Archiv der Stadt Köln. Wenige Wochen später stürzte das Archiv ein. Was blieb von dem Nachlass übrig? Dazu gleich mehr.